Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Das ist mein Debüt in Darmstadt. Ich habe gerade schon mein Vortragsmanuskript in der Bäckerei liegen lassen. Also es kann nur besser werden. Ich habe mich über die Einladung gefreut und habe auch eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Die ist jetzt nicht farbecht. Wir haben ja auch so ein Corporate Design. Das wäre eigentlich orange. Das müssten Sie sich orange denken. Ich weiß nicht, mein Verhältnis zu PowerPoint ist sehr ambivalent. Inzwischen habe ich mich auch damit angefreundet. Als ich das zum ersten Mal hatte, dann fragte mich der Einladende, haben Sie eine PowerPoint oder auch etwas zu sagen? Und mein Problem war, ich hatte eine PowerPoint und das Problem habe ich heute auch. Also ich habe tatsächlich eine Präsentation, aber die ist sozusagen, hat nur dekorativen Charakter, weil Aufmerksamkeit ist ja ein sehr rares Gut, eine knappe Ressource, und wenn Sie mir Ihre Aufmerksamkeit für 45 Minuten schenken würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie können das auch so ein bisschen in der Kadenz der Überlegung nachvollziehen. Ich habe 9 Punkte und zu jedem Punkt gibt es ein Tätigkeitswort und ein Bild. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Ich glaube, der Bäcker hat noch mein Manuskript durcheinander gebracht. Der Titel meines Vortrags lautet Paradoxien der Freiheit, Rousseaus politische Philosophie. Trauern. Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Die Narren sind müde, die Spaßbefreiten erschöpft, und zu Beginn der tollen Tage nimmt die Bundesforschungsministerin ihren Hut. Am Rosenmontag erklärt das Oberhaupt der katholischen Kirche seinen Rücktritt. Auch hier und heute stehen die Zeichen auf Abschied. Die Ringvorlesung zu Ehren Jean-Jacques Rousseaus geht zu Ende. 300 Jahre Rousseau, 300 Jahre Krise und Kritik. Es wurde nicht geschwiegen, wurde genug gelobt oder vielleicht zu viel. Soweit uns Jubilare vom Schlage Rousseaus heute noch etwas zu sagen haben, ehren wir sie mit Ringvorlesungen, Kolloquien, Kongressen, Konzerten und Publikationen. Noch immer fragen wir, ob Rousseau tatsächlich zur Natur zurück wollte, ob er die Kindheit entdeckt, die Freiheit erfunden und unsere künftigen Leiden vorausgesagt hat. Ob die 300. Wiederkehr seines Geburtstages überhaupt Anlass zum Feiern bietet, ist keineswegs ausgemacht. Wäre nicht Trauerarbeit angemessener? Schließlich bietet das Werk des schillernden Philosophen, also ihre Kennzeichnung, bietet dieses Werk genügend gute Gründe zur Klage. Und selbst Rousseaus treueste Freunde dürften sich schwer tun, ein gemeinsames Motto für ihre allgemeine Begeisterung für den Autor zu finden. Welche Wahlverwandtschaften könnten noch ans Tageslicht kommen, nachdem Rousseaus politische Philosophie aus dem Schatten frühbürgerlicher Kleinkrämerei und kantianischer Vereinnahmung herausgetreten ist? Werden frustrierte Republikaner, liberale Dissidenten, unbewegliche Kommunitaristen, hastige Revolutionäre, tugendhafte Despoten, totale Gesetzgeber, professionelle Schwarzseher, grüne Aussteiger und rote Facebooker sich künftig noch auf die Autorität Rousseaus berufen dürfen? Und wofür wird sein schwieriges Erbe künftig stehen? Als vor einem Jahrhundert Rousseaus 200. Geburtstag in Paris auf der Tagesordnung stand, feierte man den Jubilar in bester Absicht mit einer gemeinsamen Suche nach der Einheit seines Werkes. Heute steht die Feier eher im Zeichen der Ambivalenz seines politischen Denkens, seiner Brüche und Verwerfungen. Offensichtlich sind Rousseaus Zweifel und Widersprüche uns heute wichtiger als seine Gewissheiten und Eindeutigkeiten. Nach dem kurzen, schrecklich kurzen 20. Jahrhundert erscheint ein neuer Titel, eine neue Orientierung für die Annäherung an Rousseau als politischem Denker, geradezu zwingend und logisch. Aber ist das ein Fortschritt? Und können wir solchen Fortschritt mit Rousseau und für Rousseau gutheißen? Ausgraben. Dabei scheint nichts naheliegender, als sich den Wahrheiten und Irrtümern Rousseaus unter dem Zeichen der Ambivalenz zu nähern. Und das von Rousseaus geistiger Geburt an. Mit gutem Recht kann man die Ambivalenz als den Grundton der rousseauischen Histoire intellectuelle verstehen. Sie beginnt, wie Sie wissen, und wenn wir dem Autor selbst trauen dürfen, 1789 mit der berühmten Illumination de Vincennes. Sie macht Rousseau zum Schriftsteller und Philosophen, ja allererst zum Menschen. Der glückliche Zufall befreit ihn von den herrschenden Vorurteilen seines Jahrhunderts und ebnet den Königsweg zur Wahrheit. Dabei ist die Erleuchtung von Anfang an zutiefst zwiespältig. Mit dem Beginn der Reflexion nimmt für Rousseau das Unglück seinen Lauf. Von diesem Augenblick an war ich verloren, wird der entzauberte Aufklärer in Erinnerung an seine Anfänge notieren. Der ganze Rest meines Lebens und all mein Leiden war die unvermeidliche Wirkung dieses Augenblicks der Verwirrung. Rousseau wird den Zwiespalt von Erkenntnis und Verwirrung, Selbstbewusstsein und Glück, der sich hier auftut, nicht bloß als persönliches Schicksal deuten. In ihm spiegelt sich vielmehr exemplarisch die ambivalente Geschichte des Menschen auf dem Weg zur Gesellschaft. Um sie zu schreiben, will Rousseau hinter alle Geschichte auf die wahre Natur des Menschen zurückgehen. Auf die Natur de l'homme in Gestalt des Homme de la Nature. Hier ist eins sein mit sich selbst, authentisches Leben mit Händen greifbar. Rousseaus Diskurs über die Ungleichheit, der zweite Reflex auf die Illumination de Vincennes, straft die politischen Anthropologien der Antike und Moderne Lügen. Selbstbewusstsein, Alterität und Sozialität gehören für Rousseau allenfalls zur zweiten Natur des Menschen. Sie tritt erst im Verlust seiner unmittelbaren Natur zutage. Entsprechend anders klingen Rousseaus Zauberworte. Eins sein mit sich, Unmittelbarkeit, Authentizität und Einheit prägen die ursprüngliche Condition humaine. Hier sind Cogito und Konflikt ebenso fremd wie die Welt des anderen. In Erinnerung an diesen solipsistischen Anfang wird Rousseau später Authentizität in Abwesenheit des anderen denken. Seine philosophischen Hauptwerke von 1762, der Gesellschaftsvertrag und der Emil, schwanken zwischen zwei Grundoptionen. Homme ou citoyen, Mensch und Bürger, Gemeinschaft oder Einsamkeit. Der Gesellschaftsvertrag, das politische Projekt also, soll Authentizität und Autonomie im neuen Ich des politischen Körpers realisieren. Das pädagogisch-private Projekt, also der Emil, soll Ganzheit und Selbstbestimmung der Einzelnen außerhalb der politischen Gemeinschaft ermöglichen. In einer künstlichen Enklave am Rande der Gesellschaft. In jedem Falle jenseits des Politischen. Beide Optionen zehren auf ihre Weise von dem Bild, das Rousseau im Diskurs über die Ungleichheit von der ursprünglichen Position des Homme naturel zeichnet. Hier glänzt das Alter Ego durch Abwesenheit. Von Natur aus ist der Mensch nicht auf Sozialität geeicht. Ein solitäres Wesen, das weder von sich weiß, noch den anderen kennt und gerade deshalb eins mit sich selbst ist. Der Archetypus dieser Einheit ist durch keinerlei Reflexion getrübt. Sie würde das unschuldige Glück des Anfangs ruinieren. Kein inneres Telos, sondern reine Kontingenz ist es, die das nicht festgestellte Tier zum potenziellen Vernunftwesen und zum Mitmenschen werden lässt. Der Fortgang der rousseauischen Geschichte ist allzu bekannt. Die durch Perfektibilität ermöglichte Entfaltung des Menschlichen ist zutiefst ambivalent. Sie führt zu Aufklärung und Verblendung, Tugend und Laster, Größe und Verfall, Humanität und Verrücktheit. Im Horizont dieses anthropologischen Gesetzes wirkt das Erscheinen des anderen prekär auf Selbstsein und Selbstbestimmung des einen. Ruht der natürliche Mensch anfangs ganz in sich selbst, im Gefühl der eigenen Existenz aufgehend, spielt er von nun an vor den Augen der anderen sich selbst und verliert sich dabei. Der Homme de la Nature mutiert zum Homme de l'Homme. Vereinbaren. Wie weit der sozialphilosophische Kartesianismus ohne Cogito für Rousseaus Politik und Pädagogik maßgeblich wird, ist seit langem strittig. Rousseau stellt den Emile in eine Linie mit dem Diskurs über die Ungleichheit, während er für den Gesellschaftsvertrag einen Wechsel ankündigt. Aus kritischer Gesellschaftstheorie soll politische Philosophie mit normativem Potenzial werden. Aber bringen die Prinzipien des politischen Rechts, so der Untertitel, tatsächlich den methodischen Neuanfang? Verträgt sich der kontraktualistische Traktat über politische Autonomie mit der Absicht, die Begriffe der Cité und des Citoyens unter modernen Prämissen neu zu buchstabieren? Kein Zweifel. Mit dem zögerlich gewählten Titel Du Contrat Social vom Gesellschaftsvertrag bekennt sich Rousseau zur Tradition des modernen Kontraktualismus. Politische Herrschaft, so das programmatische Credo, lässt sich allein aus der Idee der Vereinigung freier und gleicher Subjekte begründen. In diese kontraktualistische Matrix ist eingeschrieben: der Vorrang des Individuums vor der Gemeinschaft, des Teils vor dem Ganzen, des Rechts vor der Pflicht, der Freiheit vor dem Zwang. Für den Kontraktualisten Rousseau gehört Bürgersein so wenig zur Natur des Menschen wie der Staat zu den natürlichen Bedingungen der Menschheit. Gott, Gewalt und Natur haben ausgedient als verlässliche Garanten politischer Herrschaft. Autonomie lautet das neue begründungstheoretische Hauptwort. Damit ist Rousseau beileibe nicht allein. Man kann nämlich nur durch das eigene Handeln verpflichtet werden, denn alle Menschen sind von Natur aus gleichermaßen frei, heißt es paradigmatisch in Hobbes Leviathan. Rousseau will diesen Grundsatz mit letzter kontraktualistischer Konsequenz verfolgen. Zitat: Kann die Verbindlichkeit unter Menschen eine sicherere Grundlage haben als den freien Willen dessen, der sich verpflichtet? Man kann über jedes andere Prinzip streiten, über dieses kann man nicht streiten. In der Tat scheint das Vertragsmodell wie geschaffen, die angestrebte Versöhnung von Freiheit und Ketten, Autonomie und moralischem Gesetz zu bewerkstelligen. Um persönliche Unabhängigkeit und politische Autonomie in der Gemeinschaft zu gewährleisten, darf sich Freiheit nicht auf den einmaligen Vertragsakt beschränken, sondern muss permanent zur Geltung kommen. Insofern bildet der Vertrag das Dispositiv der bürgerlichen Ordnung. Die politische Autonomie der Vertragspartner diktiert die Grundstruktur allen staatlichen Handelns. der gemeinsame Wille aller, die Volonté générale, soll herrschen, damit die Selbstbestimmung des Einzelnen als Bürger auf Dauer gesichert ist. Ohne Scheu startet Rousseau den Gemeinwillen, der aus dem Akt gemeinsamer Selbstverpflichtung hervorgeht, mit allen Attributen staatlicher Souveränität aus. Kein Wunder, dass diese eigenwillige Verbindung von Freiheitsrecht und Souveränität liberalen Argwohn provoziert. Hier übt das Schreckgespenst der demokratischen Souveränité une et indivisible seine ersten Schritte. Die Volonté générale nimmt an nichts anderem Maß als an sich selbst und ist dabei selbst maßlos. Vor Tocqueville entdeckt Rousseau damit die ungezügelte Leidenschaft des demokratischen Souveräns, die fragwürdige Besetzung des magischen Orts der Macht durch das Volk. Losgelöst von allen transzendenten Bedingungen haben Gesellschaftsvertrag und Gemeinwille von nun an alle Begründungslasten der politischen Philosophie zu tragen. Kein Wunder, dass man Rousseau für diesen Mut zum Helden der modernen Demokratie erklärt. Schon Kant würdigt den Gesellschaftsvertrag als Ideal des Staatsrechts und Hegel rühmt Rousseaus Verdienst als erster, Zitat, den Willen als Prinzip des Staats entdeckt zu haben. Auch gestrige Dezisionisten und heutige Postdemokraten berufen sich gern auf Rousseaus Autorität. Ich glaube, in ihrer Reihe kamen ja auch die ein oder anderen hier zu Wort. Schweigen. Folgt man dem Begründungslauf des Contrat Social über den fulminanten Anfang hinaus, Sie kennen ihn, der Mensch ist frei geboren, überall liegt er in Ketten. Also, verfolgt man den Gedanken, so zeigen sich allerdings einige paradoxe Wendungen. Die vertragstheoretischen Prämissen, Freiheit und Gleichheit, geraten durch die lebensweltlichen Voraussetzungen des Gemeinwillens zusehends in Bedrängnis. Besonders deutlich, ich nenne nur ein Beispiel, wird dies am Begriff der Alienation totale, der totalen Entäußerung. Die totale Entäußerung aller Vertragspartner ist für Rousseau der Preis für den Eintritt in den bürgerlichen Zustand. Zunächst nur juridische Konversion, versteht Rousseau die Alienation totale zugleich als politische Metamorphose. Rousseau gibt seine Vertragslogik preis, wenn er die existenzielle Verwandlung der Vertragspartner in republikanische Bürger fordert und Subjektivität zur Folge des Vertrages macht. Auf diese Weise wird die politische Autonomie des Bürgers zur Bedingung der moralischen Autonomie des Menschen. Anders als von Rousseau anfangs vorgesehen und geplant, kann die Republik die Natur des Menschen nun doch nicht so lassen, wie sie ist. So hat er angefangen. Um Bürger zu formen, muss die Natur des Menschen verändert, ja zerstückelt werden. Rousseau hat den Begriff mutilé in der Endfassung durch changer ersetzt, aber besser wird es dadurch auch nicht. Der Citoyen muss den Menschen völlig in sich zurücknehmen, um ein allgemeines Leben in der Republik zu führen. Hier fällt zusammen, was der vertragstheoretische Anfang noch trennt, nämlich das Schicksal des Einzelnen und das Tellers des Gemeinwesens. Wir beginnen eigentlich erst Menschen zu werden, nachdem wir Bürger geworden sind, schreibt Rousseau ganz ungeniert im Genfer Manuskript. Mit dieser Wendung werden Kontraktualismus und Republikanismus zunehmend zu Antagonismen. Theoretisch eng wird es für Rousseau auch dort, wo er das Prinzip der Autonomie bei der institutionellen Ausgestaltung der Republik mit bitterster Konsequenz verfolgt. Politische Repräsentation hat in Rousseaus Republik bekanntlich keinen Platz. Das moderne Repräsentativsystem gilt als Tabu. Ohne Wenn und Aber fordert Rousseau die Realpräsenz des Gemeinwillens. will aus der Rechtsfiktion, Volenti non fit injuria, politische Realität werden lassen. Das Volk soll bis in den letzten Winkel der Republik herrschen. Dieser Fetischismus politischer Unmittelbarkeit geht diesem Fetischismus politischer Unmittelbarkeit geht das Gouvernement des Modernes gegen den Strich. Alles mit und durch das Volk. Autonomie ist alles, alles ist Autonomie. Aber ist Rousseau im Gesellschaftsvertrag tatsächlich der radikale Demokratie, der radikale Demokrat, der Vordenker starker Demokratie und der unentwegte Apologet deliberativer Politik? Zugegeben, nirgends ist der Zwang zur Partizipation schärfer als in Rousseaus Republik. Hier kann nichts zum Gesetz werden, was die Bürger nicht durch öffentliche Beschlüsse, Délibération publique, mit Gesetzeskraft ausstatten. Doch tatsächlich zahlt Rousseau politische Teilhabe nur in kleiner Münze aus. Ein bloßes Wahlrecht genügt zur politischen Selbstbestimmung. Ansonsten herrscht Schweigen. Diskurs ist nicht Sache der Bürger, Ihre Zusammenkunft auf der Agora schmiedet keine ideale Kommunikationsgemeinschaft oder rationale Diskursgemeinde. Im Gegenteil, Rousseau rechnet öffentlichen Diskurs bereits zur Pathologie der Republik. Bestimmte Formationen der Opinion, der öffentlichen Meinung, können hier sogar gefährlich werden. Je spärlicher also die Kommunikation, desto authentischer der Bürgerentscheid. Im Grunde ist das republikanische Gemeinwohl selbst evident. Es braucht nicht diskursiv ausbuchstabiert zu werden. Gesunder Menschenverstand, le bon sens, soll ausreichen, damit jeder Bürger für sich entscheidet, ob der Vorschlag dem vernünftigen Willen eines jeden entspricht oder nicht. Zitat: Der Friede, die Einigkeit und die Gleichheit sind Feinde politischer Haarspaltereien. Zitat Ende. Auf Politiker und Philosophen kann Rousseaus Republik getrost verzichten. Bürger sein ist der angesehenste Beruf in der Republik. Rousseau weiß allerdings, dass die Republik mehr verlangt als stillschweigend verständige Bürger und enge Landesgrenzen, in denen das Volk sich selbst beherrscht. Was ihm letztlich vorschwebt, ist die vollkommene Verschmelzung des Bürgers mit dem Gemeinwesen. Dazu muss die äußerliche Vertragsgesellschaft zur substanziellen Lebensgemeinschaft werden. Das Genie des Gesetzgebers wäre nötig, um diese republikanische Metamorphose zu bewerkstelligen. Zitat: Wer es wagt, einem Volk eine Verfassung zu geben, muss auch wagen, sozusagen die menschliche Natur umzuwandeln. Changer ainsi pour dire la nature humaine. Eines ist sicher: Mit dem Zwang zur Wandlung geraten die ursprünglichen Ziele des Vertrags, Freiheit durch Selbstbestimmung, aus den Augen. Stillschweigend und unmerklich verändert Rousseau das Profil der Republik. Statt Freiheit wird Authentizität, Übereinstimmung des Einzelnen mit sich selbst, zur Zauberformel republikanischer Politik. Offenbar ist nun Autonomie ohne Authentizität nicht mehr zu haben. Bei dem Bild habe ich mich schwer getan und ich habe nichts Schöneres gefunden. Ich finde es auch nicht schön, aber es passt vielleicht zu dem, was Rousseau sagen will. Wohnen. Wohnen ist ja was typisch Weibliches. Ne? Sieht man dem Bild aber nicht. Also, der Paradigmenwechsel vom vertragstheoretischen zum republikanischen Diskurs, den ich gerade versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, führt bei Rousseau tatsächlich zu einer Neuvermessung des politischen Terrains. Damit ist die Grenze zwischen öffentlichem und privatem Leben neu auszuhandeln. Also Rousseau träumt auch, glaube ich, von so einer Art Post-Privacy. Kein Zweifel, Rousseaus Republik ist keine, protestantische Zwangsanstalt der äußeren Freiheit, die Notfall auch für ein Volk von Teufeln funktioniert. Die Republik verknüpft das Schicksal der Bürger brüderlich miteinander. Also das, was Kant in der berühmten Trias Liberté, Égalité, Fraternité gerade aus dem Republikanismus herausholen will und damit den Staat entlasten, das gehört bei Rousseau notwendigerweise dazu. Privates bleibt nicht indifferent. Es verliert den Schutz der Dunkelheit. Alles gehört ins rechte Licht gerückt. Transparenz lautet der republikanische Imperativ für Öffentliches und Privates. Schon früh zählt Rousseau, Zitat, die süße Gewohnheit, einander zu sehen und zu kennen, zu den Grundcharakteristika des Bürgerseins. Rousseau verlangt nach überschaubaren und durchsichtigen Verhältnissen. Sein Bürger braucht keinen Schutz vor den Blicken der Allgemeinheit und des Einzelnen. Die Republik ist ein offenes Haus, das Privates und Öffentliches gleichermaßen der Helligkeit preisgibt. Den Freunden der Republik ist alles gemein. Zitat. Der erste Schritt zum Laster ist der, aus unschuldigen Handlungen Geheimnisse zu machen. Wer sich gern verbirgt, hat früher oder später Ursache, sich zu verbergen. Ein einziges Gebot der Sittenlehre kann aller anderen Stelle vertreten, nämlich dieses. Tue und sage niemals etwas, was nicht die ganze Welt sehen und hören könnte. Das könnte man bei Facebook direkt auf die Seite setzen. Ne? Also dieser... Okay, vielleicht darüber später. Ich fahre mit dem Zitat von Rousseau weiter fort. Ich meinerseits habe stets jenen Römer als den hochachtungswürdigsten Menschen betrachtet, der wünschte, sein Haus werde so gebaut, dass man alles, was darin vorginge, sehen könnte. Und für diesen Traum als dieses relativ schwache Abbild. Also da ist tatsächlich nichts verborgen und bleibt nichts im Dunkeln. Also diese berühmte Garantie de l'obscurité, die die französischen frühen Liberalen mit Constant und Madame de Staël gefordert haben, die ist für Rousseau sozusagen schon ein Teil der pathologischen Republik. Wie man im republikanischen Haus lebt, davon erfährt der Leser des Gesellschaftsvertrages kaum etwas. Das Private kommt lediglich dort zur Sprache, wo es der Republik bedrohlich wird, nämlich wenn es droht, dem Bürger die republikanische Libido zu entziehen. Ansonsten ist es kein Thema. Über die Frau in der Gemeinde schweigt Rousseau so hartnäckig, dass man nicht einmal ihre Abwesenheit bemerkt. Warum sollte man? Ich habe jetzt hier Mann vorsichtshalber mit 2 N geschrieben. Die Frau nimmt keinen Anteil am öffentlichen Leben. Ihr Aktionsradius bleibt auf die Intimität des Hauses beschränkt. Hier allerdings ist sie, Kraft des Begehrens, Herrin im Haus. Wie sehr die republikanische Differenz, die Trennung von Öffentlichem und Privatem, insgeheim aber durch die Geschlechterdifferenz markiert ist, zeigt einen Blick in den Emile und in den Brief an D'Alembert, also im Contrat Social das große Verschweigen. Man muss in die anderen Schriften schauen. Dort liefert Rousseau die heterosexuelle Matrix mit einem einfachen Muster. Öffentlichkeit ist männlich, Privatheit ist weiblich. Die Republik ist also eine exklusive Männergesellschaft. Wird dieses Rollenspiel von Mann und Frau gewahrt, ist in der Republik alles in Ordnung. Dagegen bringt die Frau in der Politik und der Mann im Rock die geschlechtliche und die politische Ordnung gleichermaßen durcheinander. Aber Ordnung muss sein. Obwohl aber die Frau im republikanischen Haushalt gefangen bleibt, ist sie für das öffentliche Leben in der Republik von immenser Bedeutung. Als privates Wesen sorgt sie für die affektiven Grundlagen der Republik. Hier erhält das Politische seine eigentliche, seine weibliche Verfassung. Haushalt und Familie werden zur Keimzelle der Republik. Als, Zitat, kleines Vaterland der Familie macht das Haus die russische Republik überhaupt erst bewohnbar. Spielen. Freilich ist Rousseaus Begriff von politischer Öffentlichkeit in ihrer männlichen Durchdringung alles andere als eindeutig. Im Gesellschaftsvertrag verfliegt der Charme lebendiger Bürgerbeteiligung, sobald es um das Buchstabieren des Gemeinwillens geht. Die Volonté Générale nimmt, wie gesagt, nicht in gemeinsamen politischen Handeln Gestalt an, sondern konkretisiert sich als kognitive Momentaufnahme. Action is good, reflection is better. So lautet die Botschaft des Gesellschaftsvertrages. Im Brief an D'Alembert zeichnet Rousseau allerdings ein ganz anderes Bild der Öffentlichkeit. Hier erschöpft sich Bürgersein nicht in stummer Reflexion, sondern kommt unvermittelt und lautstark zum Ausdruck. Im Namen der Unmittelbarkeit treibt Rousseau seine Kritik an aller Form von Repräsentation auf die Spitze. Politik soll zum Fest werden. Über das Fest denkt Rousseau bereits im Diskurs über die Ungleichheit nach. Hier gehört das Fest noch zur Pathologie der entstehenden Gesellschaft. Das ursprüngliche Fest, das er vorstellt, entfesselt die Einbildungskraft Imagination des Menschen und zeitigt zutiefst zwiespältige Konsequenzen. Zum einen lässt die Imagination das Mitleid wirksam werden und mildert die Selbstliebe des Einzelnen. Ich denke, Herr Neuhauser hat Ihnen da das Notwendige zu erzählt. Zum anderen bringt sie neue künstliche Leidenschaften hervor, die den natürlichen Einklang von Bedürfnissen und Fähigkeiten stören. Letztendlich wirkt die Einbildungskraft fatal. Sie ruiniert authentisches Menschsein, indem sie den ursprünglichen Selbstbezug des Omnaturell aufhebt und einer komparativen Existenz den Weg ebnet. Rousseau bringt den Beginn der Selbstentfremdung in sartrischer Manier zur Sprache. Der Blick des anderen führt zum Verlust des eigenen Selbst und verhilft der Opinion zur Herrschaft. Soweit der zweite Diskurs. Gegen dieses gattungsgeschichtliche Missgeschick bringt der Brief an D'Alembert eine positive Vision des Festes ins Spiel. Das Volksfest als Selbstinszenierung der Bürgergemeinschaft. Anders als im Theater, bei dem, Zitat, eine kleine Zahl von Menschen in einer dunklen Höhle eingesperrt ist, Zitat Ende, also anders als im Theater, wird hier bei Tageslicht und vor aller Augen ein neuer Raum des Gesellschaftlichen kreiert. Niemand übernimmt hier eine fremde Rolle, sondern bringt sich in purer Unmittelbarkeit zur Geltung. Die Einmütigkeit der Bürger entsteht zwanglos und selbstständig, ohne Repräsentation und ökonomischen Tausch. Es wird nichts mit Geld bezahlt, für Rousseau das repräsentative Zeichen schlechthin und Ruin aller Vaterlandsliebe. Wie sich die Bilder wandeln, herrscht im Gesellschaftsvertrag das stumme Ressentiment isolierter Bürger, suspendiert das Fest nun jede Form diskursiver Rationalität. Rousseau will Musik und Tanz als neue Formen der Einheitsstiftung. Sie machen das Fest in seiner Unmittelbarkeit zum neuen Paradigma politischer Gemeinschaft, verwandeln das Öffentliche in einen Raum kommunizierender Körper. Hier ist die Entzweiung von Akteur und Zuschauer, von Repräsentant und Repräsentiertem aufgehoben. Hier sind alle Akteure und Zuschauer zugleich. Das Volk feiert sich selbst und verwirklicht damit die absolute Transzendenz, die absolute Transparenz der gesellschaftlichen Beziehungen. Ein Zitat für viele. Was werden aber schließlich die Gegenstände dieses Schauspiels sein, im Volksfest? Was wird es zeigen? Nichts, wenn man so will. Mit der Freiheit herrscht überall, wo viele zusammenkommen, auch die Freude. Pflanzt in der Mitte eines Platzes einen mit Blumen begrenzten Baum auf. Versammelt dort das Volk und ihr werdet ein Fest haben. Oder besser noch, stellt die Zuschauer zur Schau. Macht sie selbst zu Darstellern. Sorgt dafür, dass ein jeder sich im anderen erkennt und liebt und alle besser miteinander verbunden sind. Zitat Ende. Als Zelebration kollektiven Glücks hat das Fest also nichts zum Gegenstand als sich selbst. Hier ist die republikanische Gesellschaft, Lebensgemeinschaft ganz bei sich selbst. Wer wollte Rousseau aus diesem Traum wachrütteln? Womöglich niemand, außer Rousseau selbst. Finden Sie mal ein schönes Bild für Scheitern. Ich habe keins gefunden. Also das ist mein Angebot dafür. Also wer wollte Rousseau aus diesem Traum wachrütteln? Niemand, außer er selbst. Denn im Emil bereitet Rousseau seinen eigenen politischen Träumereien ein jähes Ende. Gleich zu Beginn des Emils, ich glaube, er war hier auch Thema, konfrontiert Rousseau seine Leserinnen und Leser mit der bitteren Wahrheit. Das Zeitalter des Citoyens ist vorüber, die Figur des republikanischen Bürgers nur noch ideengeschichtliches Zitat. Nun erscheint der Gegensatz von Mensch und Bürger als ganz und gar unüberwindbar. Nur ganz kurz lässt Rousseau im ersten Entwurf des Emil, jetzt müssen wir ein bisschen in das Werk schauen, im ersten Entwurf die Möglichkeit anklingen, natürliche und politische Erziehung miteinander zu versöhnen. Doch am Ende ist Rousseau kein Abenteurer der Dialektik. Rousseau nimmt jede Aussicht auf eine Synthese. Das republikanische Grundgesetz, Tertium non datur, duldet keine Ausnahme. Zitat: Man bekämpft entweder die Natur oder die sozialen Einrichtungen und muss wählen, ob man einen Menschen oder einen Bürger erziehen will. Beides zugleich ist unmöglich. Doch die angedeutete Alternative wirkt fadenscheinig. Die Wahl zwischen Mensch und Bürger besitzt für Rousseau lediglich spekulativen Charakter. Damit bestätigt sich der frühe Verdacht aus Rousseaus erstem Diskurs. Zitat: Wir haben Physiker, Geometer, Chemiker, Astronomen, Poeten, Musiker, Maler. Wir haben keine Bürger mehr. Nous n'avons plus de citoyens. Angesichts der vollendeten Tatsachen der bürgerlichen Gesellschaft entpuppt sich also die Erziehung zum Citoyen als Anachronismus. Mit dem zeitgenössischen Bourgeois ist kein Staat, geschweige denn eine Republik zu machen. Zitat von Rousseau: Eine öffentliche Erziehung gibt es nicht mehr und kann es nicht mehr geben. Denn wo kein Vaterland ist, gibt es auch keine Bürger mehr. Will Rousseau den Bürgerbegriff im Gesellschaftsvertrag noch zu neuem Leben erwecken, zeigt er sich im Emil restlos ernüchtert. Seinetwegen können die Begriffe Citoyen und Patrie ganz aus dem Wortschatz der modernen Sprachen gestrichen werden. Weil es in Europa beides nicht mehr gäbe, werde der Plan einer öffentlichen Erziehung hinfällig. Von nun an führt für Rousseau der zeitgenössische Bourgeois sein trauriges Regime. Seine zwitterhafte Existenz besiegelt ein doppeltes Scheitern. Der Bourgeois kann weder die autarke Einheit des natürlichen Menschen erlangen, noch ist er in der Lage, als Bruchteil im politischen Ganzen aufzugehen und damit eins mit sich selbst zu werden. Das Projekt des republikanischen Bürgers kann endgültig ad acta gelegt werden. Also in dem Sinne ist Rousseau nicht für die Französische Revolution verantwortlich. Also sozusagen das Copyright hat er nie geben wollen. Also das Projekt der Revolution, der Generierung des republikanischen Citoyens, kann ad acta gelegt werden. Es ist weder durch öffentliche Erziehung noch durch geniale Gesetzgeber zu retten. Nur wer diese Tatsachen verdrängt, kann weiterhin vom Citoyen träumen. In letzter Konsequenz trägt allein das pädagogische Programm, also der Emile, der Entzauberung der Moderne Rechnung. Es sucht jenseits des Politischen nach Therapien für den Verlust von Authentizität und Autonomie. Am Schluss des Emile lässt Rousseau diese Therapie auf eigenwillige, ja paradoxe Weise gelingen. Der Dialog zwischen Emile, dem Zögling, und seinem Erzieher macht deutlich, dass die Suche nach einem Staat, der Emile Unabhängigkeit als Mensch garantiert, scheitert und sich als Chimäre, als Hirngespinst erweist. Emils Selbstfindung stellt die Logik des Gesellschaftsvertrages auf den Kopf. Zitat: Ich wurde umso mehr Mensch, je mehr ich aufhörte, Bürger zu sein. Die politische Versöhnung von Freiheit und Herrschaft kann in Emils Lebenswelt nicht gelingen. Das Glück des Citoyens im Schoß der Republik bleibt ihm verwehrt. Das Wunderkind Emile muss resignieren und lässt das Projekt des Gesellschaftsvertrages alt aussehen. Zitat: Rousseau lässt Emile sprechen. Ich habe erkannt, dass Herrschaft und Freiheit zwei unvereinbare Begriffe sind. Also, dass man die Ketten und die Freiheit zusammenbringt, also dieses ambitionierte Unternehmen des Gesellschaftsvertrags, wird aus der Perspektive vom Ende des Emils her destruiert. Also gewissermaßen das politische Projekt erhält hier seine absolute Absage. Befreien. Unter solchen Umständen bleibt der innere Rückzug als letzte Option. Emils innere Freiheit ist unempfindlich gegenüber den Freiheiten der anderen. Mit der Freiheit des Citoyens verbindet sie nicht das Geringste. Sie ist nicht von dieser Welt. Zitat: Die Freiheit besteht in keiner Regierungsform. Sie lebt im Herzen des freien Menschen. Er trägt sie überall mit sich. Auf diese Weise bestätigt der traurige Schluss des Erziehungsromans seinen illusionslosen Anfang. Rousseau besiegelt damit das Ende einer Illusion. Emils Geschichte ist damit allerdings noch nicht zu Ende geschrieben. Im Fragment Emile und Sophie oder Die Einsamen findet der Erziehungsroman seine Fortsetzung, ohne Happy End. Statt eines strahlenden Helden treffen wir einen unglücklichen Einzelgänger, der nach mehreren Schicksalsschlägen als Sklave endet. Scheitert Rousseau erneut in Gestalt des Emile, bestätigt das traurige Ende des Zöglings Emils das Scheitern des pädagogischen Projekts. Rousseau wehrt sich gegen diese bittere Konsequenz. Er verleiht dem gesellschaftlichen Scheitern Emils eine positive Wendung. Denn aus der Nähe betrachtet erweist sich Emil im Unglück als souveräner Meister seines Schicksals. Er bleibt sich selbst in allergrößter Not treu. Er ist frei und authentisch. Mehr noch, die Erziehung zur Freiheit bewährt sich gerade unter größtem gesellschaftlichem Zwang. In der Sklaverei bleibt Emil freier als seine Unterdrücker. Damit scheint das pädagogische Experiment auf eigenwillige Weise geglückt. Vom Traum der politischen Emanzipation des Menschen bleibt nur die Emanzipation vom Politischen. Das mag die Leser des Emil trösten, die Anhänger des Gesellschaftsvertrages bleiben untröstlich. Und auch dessen Autor. Letztlich führt Rousseaus Unbehagen an der Moderne dazu, das Selbstverständnis seiner politischen Philosophie selbst in Frage zu stellen. Ungerührt und sozusagen ohne jedes Mitleid fällt der Emil das vernichtende Urteil von der großen und nutzlosen Wissenschaft des Politischen. Cette grande et inutile science du politique. Im System der falschen Bedürfnisse bleibt für den Gesellschaftsvertrag kein Platz mehr. Mein letzter Punkt, feiern. Es ist übrigens interessant, Sie kennen das Bild alle, wir haben das irgendwie mit diesem Programm so verschoben, dass man von rechts nicht mehr viel sieht und da wirkt er irgendwie ganz anders. Ist mir in den letzten Jahren häufiger passiert, ne, dass ich den anschaue und denke, er ist ja doch ganz anders, als ich gedacht habe, wie er sie jetzt anschaut. Feiern. Können wir uns mit Rousseaus sparsamer Vision eines richtigen Lebens im Falschen begnügen? Sollen wir ihn bei solchen Aussichten überhaupt noch feiern? Und wenn ja, so müsste man sich über das Format noch einigen. Denkbar wäre ein Event, wie es Rousseau im Brief an D'Alembert beschreibt. Ein Geburtstagsfest im großen Stile, das Jubilar und Gäste mit Tanz und Musik zusammenbringt und ihr gemeinsames Glück feiern lässt. Wenn es nicht gleich öffentlich sein muss, ließe sich auch eine kleinere, eher private Feier organisieren, wie sie in der idealen Hausgemeinschaft von Clarence gepflegt wird, von Rousseau in Julie ou la Nouvelle Elise hautnah beschrieben. In dieser stillen Gemeinschaft der Herzen kommen die Menschen einander näher, ohne von sich selbst Abstand nehmen zu müssen. Zitat: Das Vergnügen, beieinander zu sein und die Süßigkeit der Einkehr in uns selbst klingen hier zusammen in einem intimen Refugium, das vor den korrumpierenden Einflüssen der Gesellschaft schützt und Selbstsein in erlesener Gemeinschaft erlaubt. Hier wird moderne Intimität erfunden. Es besteht kein Zweifel, dass Rousseau, der Bürger ohne Vaterland, sich in diesem Ambiente wohlgefühlt hätte. Ob er eine solche Gemeinschaft allerdings eigens suchen würde, kann man bezweifeln. Gut denkbar wäre, dass sich Rousseau an seinem Festtag der Gesellschaft entziehen und die Einsamkeit, das stille Selbstgespräch suchen würde, um damit die wenigen und unwiederbringlichen Augenblicke seines diesseitigen Glücks wachzurufen, wie er sie auf der St. Peter-Insel erlebt hatte. Dürfen wir Rousseau trauen, war er hier ganz bei sich selbst. Allein hier können wir uns Jean-Jacques als glücklichen Menschen vorstellen. Zitat: Ich halte diese beiden Monate auf der St. Peter-Insel für die glücklichste Zeit meines Lebens. Für so glücklich, dass sie mir zur Ausfüllung meines ganzen Daseins genügt hätte, ohne auch nur einen Augenblick den Wunsch nach einem anderen Zustand in meiner Seele in entstehen zu lassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Überall zelebriert wird, nicht nur in den Theatern, sondern auch auf den Straßen. Ich meine, sagen, diese ganze Begeisterung für die neuen Formen der Partizipation, der Bürgerbeteiligung, der Stakeholder-Konferenzen und so weiter und so fort. Ich meine, sagen, die Prominenz eines theoretischen Begriffs wie Kollektivexperiment, Gesellschaft als Labor, in dem wir gewissermaßen gleichzeitig Akteure und Zuschauer sind, Experimentatoren und Versuchskaninchen, als sozusagen die Repräsentation aufgehoben ist und vielleicht auch überhaupt die heutigen Formen dessen, was man so mit Governance bezeichnet, nicht? Wo immer eigentlich sozusagen der Eindruck entsteht, es geht um nichts, aber trotzdem wird sehr viel Nähe produziert und sozusagen eine neue Form des Politischen, das eigentlich inhaltsleer ist, aber trotzdem Solidarität erzeugen soll. Also insofern hat man ja fast den Eindruck, dass dieses Ideal von Rousseau sozusagen ausgelehnt wird heute, auch wenn es ja vielleicht kein wirkliches politisches Ideal sein kann. Also das ist jetzt vielleicht eher ein Kommentar als eine Frage, oder wie Sie das sehen. Also gerade die Ambivalenzen, die Sie da beschreiben, wie weit Sie sozusagen heute wieder einstellen.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Übrigens ging es mir heute auch so beim Lesen, beim darüber nachdenken, dass man im Moment viele Dinge, die Rousseau da entweder kritisch vorgestellt hat oder auch schon im Entstehen negiert hat, dass einem da viel bei wiederkehrt. Ne? Also diese absolute Unbedarftheit, die heute so auf den Netzen mit unter dem Titel Post-Privacy läuft. Also wenn man so ein bisschen Ideengeschichte betreibt und auch so irgendwie ein bisschen schaut, was so zeitgeschichtlich vorgeht, dann kann man eigentlich nur, ohne jetzt direkt ganz alt zu werden, die Hände über dem Kopf schalten. Also diese Preisgabe um nichts Willen, die irritiert doch schon. Und im Grunde ist es irgendwie eine Form, wo man auch sagen könnte, ja, Rousseau hat eigentlich so gegen den Mainstream schon gedacht, denn wenn wir schon einmal träumen, dann träumen wir den Traum auch zu Ende, dann stellen wir uns wirklich eine völlig transparente und durchsichtige Gesellschaft vor, in der eigentlich die Trennungslinie zwischen dem Privaten und Öffentlichen gar nicht mehr besteht. Das wäre die eine Seite. Und Rousseau würde sagen, ja, das ist irgendwie, dieser Traum drängt sich auf, wenn man in der Zeit lebt, in der ich lebe, so als das andere, so eine Dystopie. Zum anderen könnte man natürlich auch sagen, dass Rousseau im gleichen Augenblick auch ganz traditionell ist. Deshalb habe ich das mit einer gewissen Ironie, weil ich glaube, anders kann man das nicht zur Sprache bringen, auch diesen politischen Machismus, der ja auch bei Rousseau weiterlebt, mal in den Blick nimmt. Also da haben wir auch einerseits eine ganz, ganz herkömmliche Vorstellung, so dass das Öffentliche halt das Männliche ist, das Private ist das Weibliche, also Oikos und Polis funktionieren mit nach ihrer eigenen Logik. Und dann kommt aber der Blick von Rousseau, dass er sozusagen also ein Prä-Lacanien irgendwie fragt, ja, aber was ist denn eigentlich in diesen offenen Verhältnissen verborgen? Nämlich eine Subversion dieses Verhältnisses. Mit der Scham beherrschen die Frauen eigentlich die Männer. Also sie sind tatsächlich die Herren im Hause, aber wie gesagt, Herren im Hause und haben diesen Zugang zur Politik nicht. Sie sind da nicht präsent, aber sie sind gewissermaßen diejenigen, die diese ganze politische Performance ermöglichen eigentlich. Also insofern ist das die Geschlechterfrage, die Rousseau in seiner offiziellen politischen Philosophie ganz auslässt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, schlecht von den Frauen zu sprechen oder gar nicht. Das ist auf der einen Seite da und auf der anderen Seite dann der Blick dafür, dass wenn wir uns in diese Dynamik des Begehrens hereingeben, dass da die Rollen eigentlich ganz anders verteilt sind. Ja, und das große Stichwort Teilhabe, wir haben ja heute eher den Eindruck, dass Bürgerentscheide die Sache von wenigen Gebildeten sind, die sozusagen unter dem Deckmantel der allgemeinen Partizipation ihre Interessen auf Allgemeinheitsfähigkeit hochdonnern. Also da müsste man vielleicht auch ein bisschen fragen, ob unsere Begeisterung für die unmittelbare Demokratie, für Bürgerbeteiligung nicht doch auch ein bisschen von diesen Illusionen zehrt, die Rousseau jetzt mit Blick auf Unmittelbarkeit hat. Also die Politik kann ja bei Rousseau nur dann unmittelbar sein und gelingen, wenn sie alles ist. Aber wer würde von uns schon sagen, dass sie alles ist? Und wenn wir dann den anderen Rousseau ausschauen, der sozusagen im Bewusstsein dieser Entzauberung argumentiert, dann sieht man ja, so dieser Traum auf Partizipation, auf die Agora, die wieder bevölkert ist, wie er es vielleicht in der Antike erträumt hat, diese Illusion trägt er ja gar nicht mehr. Und von daher ist diese Verbindung zwischen dem Scheitern und der Französischen Revolution schon ein republikanischer Topos. Hier wird, Sie haben das Wort vom Experiment benutzt, hier wird ein Experiment gewagt, das er von vornherein zum Scheitern erklärt hat. Das weiß man ja inzwischen. Aber sozusagen, was Rousseau über die Botschaft, wie heißt es so schön, entscheidet immer der Empfänger. Und die Revolutionäre haben halt eine andere Botschaft aus dem Gesellschaftsvertrag vernommen, als die, die drin stand.
Als auch bei Rousseau, dass nichts mehr zwischen den Bürgern eigentlich gleicherweise als Dissens entstehen kann. Mhm. Insofern haben wir beide ein ganz mechanistisches Modell des Funktionierens dieses Gesellschaftskörpers auch wieder gefunden. Mhm. Jetzt sind das eigentlich zwei vollkommen verschiedene Register, Vertrag und Mechanismus. Mhm. Inwiefern kann man jetzt sinnvollerweise von Vertragstheorien sprechen, wenn eigentlich solche mechanistischen Modelle sozusagen den Vertrag gleichsam nicht mehr als Rechtsform erscheinen lassen sollten, sondern als technische Perfektion eigentlich konzipieren lassen sollen?
Das ist jetzt eine ganz großformatige Frage, eine interessante danach, wie hier Modelle zueinander passen, ob diese Inspiration durch ein mechanistisches, auch ein mechanisches Weltbild mit dieser Prätension auf Vertrag zusammenstimmt. Stimmt, ich habe 1986 über Rousseau promoviert und das ist mir auch fast peinlich, aber damals war ich der Meinung, dass man irgendwie den Kant in dem Rousseau herausholen muss. Später habe ich dann gedacht, dass es umgekehrt vielleicht besser geht. Ne? Also Rousseau hat, wie gesagt, hat sein Werk Du Contrat Social genannt. Er sollte zunächst mal heißen De la Forme de la République, wäre, glaube ich, ein besserer Titel gewesen. Und in der Literatur, ich weiß nicht, ob Sie jetzt jemanden da hatten, gibt es ja auch Leute, die sagen, es ist völlig verfehlt, das Buch Du Contrat Social zu nennen, es ist eher organisch, ne? Es ist eher republikanisch oder gar totalitär. Und die anderen sagen, aber es ist eigentlich das Herzstück. Ich wollte diese Valenz in meiner Darstellung so ein bisschen klar machen. Also wenn man den Rousseau als vertragstheoretisches Werk liest, dann kann man sehr, sehr viel aus ihm herausholen, was auch schon drinsteckt. Also nicht, was man sozusagen von Kant her nochmal dazu buchstabieren muss. Dann kann man den Rousseau vielleicht im Sinne so einer liberalen vertragstheoretischen Rechtsbegründung lesen. Das ist richtig, aber es ist nur der halbe Rousseau. Und wenn ihre Reihe hier heißt Rousseau und Rousseau Kritik heißt, dann muss man sagen, Rousseau hat für die Kritik schon immer selber gesorgt. Er brauchte die eigentlich gar nicht. Ne? Und diese Ausschließlichkeit, mit der er jetzt geglaubt hat, wir können politische Verpflichtungen auf die Autonomie und die Selbstbestimmung der Vertragspartner gründen, die hat er ja eigentlich selber destruiert. Ich habe es gar nicht gesagt und ich hoffe, Sie haben es auch nicht vermisst, nämlich im letzten Kapitel des Contrat Social muss ja plötzlich out of the blue jetzt noch ein bürgerliches Glaubensbekenntnis her, damit diese Verpflichtung des Vertrages dann doch irgendwie noch mehr Gewicht erhält. Also auch von daher geht diese Vertragskonstruktion, die Idee, dass die Selbstverpflichtung trägt und nichts außer sich selbst braucht, schon zu Bruch. Und wie gesagt, ich denke, wenn man den Rousseau in seiner Ambivalenz ernst nimmt und nicht sozusagen den einen, den Kontraktualisten über den Republikaner herrschen lässt, dann muss man, glaube ich, sehen, dass da mindestens zwei gedankliche Ebenen miteinander verbunden werden, von Rousseau in ein kleines Buch gezwängt werden, die sich in der Rekonstruktion aber nicht als eines irgendwie herstellen lassen. Also der ganze Rousseau ist nie der Einheitliche und der Einheitliche nie der Ganze. Ich glaube, da muss man sich entscheiden. Ne? Also von daher meine ich das mit der, wenn unsere Vorfahren vor 100 Jahren gesagt haben, wir müssen endlich diese Unité de Rousseau, die er ja selber für sich beansprucht hat, wir müssen die irgendwie wieder zu Gesicht bekommen, dann denke ich, ja, das ist vergebliche Liebesmühe. Ich glaube, wenn man dem Rousseau gerade treu bleiben will, muss man gegen ihn auf der Différence bestehen.
Hm? Das ist jetzt so ein schönes Schlusswort, dass ich nicht mehr wage, noch etwas dazu zu sagen.
Das wäre aber zu viel Gewicht für mich. Nein, nein.
Ich würde mich bedanken für die Diskussion und den Freund. Und ich mich freuen würde, wenn wir nun, dem auch nicht ganz so viel Gewicht zu geben, vielleicht noch weiter diskutieren im Künstlerkeller, in geselliger Runde, wenn auch sicherlich nicht so feiernd, wie es sich Rousseau ausgemacht hat. Vielen Dank für das Semester.